letzten Preisträger hatten wir ja ein Wohnhochhaus in Regensburg mit einer Fassade, die unsichtbar ist. Das ist wirklich ein schönes Projekt, vor allen Dingen, weil es in Deutschland ist, weil normalerweise in Deutschland wir nicht so das Bewusstsein auch für diese ästhetische Dimension der Solartechnik haben. Bei uns ist es getrieben, glaube ich, vor allen Dingen durch die EEG-Vergütung immer sehr schnell auf etwas, das muss billig sein, das muss sich lohnen, das muss rentabel sein, da kann ich Geld verdienen. Auf dieses Level ist es bei uns in Deutschland sehr stark gesteuert worden und das ist ein bisschen kontraproduktiv für die Gebäudeintegration. Wir reduzieren den Wärmebedarf immer mehr durch gute Dämmung. Wir haben den Klimawandel, der sowieso die Temperaturen ansteigen lässt. Das heißt, wir haben weniger Heizbedarf und dann wird man vielleicht auch auf einfache Lösungen zurückgreifen können, die zum Beispiel dann mit einer PV-Fassade oder mit der Gebäudehülle aus PV und elektrischen Direktheizmöglichkeiten, Infrarot, glaube ich, auch dieses Thema revolutionieren können. Und das hätte einen Vorteil, man hätte nicht die hohen Aufwendungen für wassergeführte Heizsysteme, sondern könnten da die Kosten erheblich reduzieren und könnte den Weg in Richtung billiges Bauen gehen. Was fehlt, ist tatsächlich der Wille, da was umzusetzen.
Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Wir haben ja heute alle Mittel, um Gebäude zu bauen, die schön sind und trotzdem sehr viel Solarstrom erzeugen. Wenn man sie anschaut, dann kann man gar nicht immer erkennen, dass sie eine aktive Fassade oder ein Photovoltaikdach haben, denn die Verkleidung kann weiß sein, silber, knallbunt, matt oder glänzend oder auch traditionell in Schieferoptik. Was man dann noch benötigt, ist eine möglichst unsichtbare Befestigung und Kabelverlegung. Und all das ist verfügbar, wenn auch nicht immer ganz günstig. Wir wollen heute mal darüber sprechen, warum trotzdem nur vergleichsweise wenige Häuser mit gebäudeintegrierter Photovoltaik gebaut werden, woran es da hapert und warum auch die Schönheit eigentlich ein Wert ist, den wir bei Neubau und bei der Sanierung berücksichtigen sollten und beim Bau von Photovoltaikanlagen natürlich. Mein Gast ist Fabian Flade. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Allianz Bauwerk Integrierte Photovoltaik, die sich darum bemüht, Photovoltaik als festen Bestandteil der Gebäudehülle zu etablieren und zu fördern. Und die Allianz bietet neben rechtlichen und regulatorischen Hinweisen auch einen Erfahrungsaustausch unter Akteuren. Und Fabian Flade ist gleichzeitig beim Solarenergieförderverein Bayern der Ausrichter des Architekturpreises gebäudeintegrierte Solartechnik ist und er hat somit die Chance, die besten und gelungensten Beispiele der Gebäudeintegration zu besichtigen, zu begleiten und auch am Ende auszuzeichnen. Herzlich willkommen, Herr Flade.
Hallo, Frau Lichner. Schön, hier zu sein.
Vielleicht sagen Sie noch kurz was zu Ihrem Architekturpreis. Wann hat er zum letzten Mal stattgefunden? Wann wird er wieder stattfinden und wer kann sich da bewerben?
Den Architekturpreis richten wir so ungefähr im zweijährigen Turnus aus. Hängt immer so ein bisschen ab, je nachdem, wie viele Projekte wir wahrnehmen. Die letzte Ausgabe war im Jahr 2024. Das heißt, wir werden wahrscheinlich 2026 oder 2027, das muss man ein bisschen von dem Marktgeschehen abhängig machen, werden wir wieder ausschreiben. Teilnehmen kann im Prinzip jeder. Der Preis ist weltweit ausgeschrieben sogar, weil wir ganz einfach das Problem haben, dass wenn wir das nur auf Deutschland zum Beispiel fokussieren würden, wir letztlich nicht genug Projekte bekommen würden. Also er ist weltweit ausgeschrieben und einreichen können Architekten, Planer, Komponentenzulieferer, Bauherren, Bauträger. Also alle, die irgendwie beteiligt sind, können mitmachen. Insgesamt haben wir den Preis bisher 10-mal ausgerichtet, haben erst ganz klein in Bayern angefangen. 2000 war das erste Mal, 2024 jetzt das 10. Mal. Ganz klein in Bayern angefangen und dann in sukzessive erst auf Deutschland, dann auf Europa und dann weltweit ausgeschrieben. Ganz einfach, weil es sehr spannend ist zu sehen, was wird in anderen Regionen bei dem Thema gemacht.
Und wie würden Sie sagen, entwickelt sich die gebäudeintegrierte Photovoltaik? Sehen Sie jetzt mehr Projekte als früher oder hält sich da so ein Stand?
Die Entwicklung, würde ich sagen, ja, ist nicht ganz eindeutig. Wir hatten mehrmals schon den Eindruck, so, jetzt ist das Thema, jetzt steht es vor dem Durchbruch. Das war schon so in der Zeit 2008, 2009, wo man zum ersten Mal gesagt hat, das Thema kommt. Das war dann irgendwie um 2014, 2015, wo man gesagt hat, jetzt kommt das. Dann, als die EU letztlich in Richtung Plus-Energiegebäude gegangen ist, dachte man, jetzt kommt es. Aktuell, muss ich sagen, sind unsere Erwartungen leider nicht erfüllt worden. Teilweise habe ich sogar den Eindruck, dass wir schon besser waren, dass es mehr Projekte gab, dass aktuell und gerade auch die Krise in der Bauindustrie schlägt natürlich auch direkt auf unsere Gebäude, die dritte Solartechnik, durch. Das heißt, beim letzten Wettbewerb hatten wir tatsächlich signifikant weniger Einreichungen als in den Vorjahren. Also es ist momentan ein bisschen schwierig. Und die Hoffnung ist aber natürlich, dass wenn jetzt die Baukrise mal bewältigt sein sollte und mit konjunkturellen Maßnahmen, dass auch das Thema der Integration dann wieder mitgezogen wird.
Okay, wunderbar. Das wollen wir heute genauer besprechen. Heute das Thema bauwerkintegrierte Photovoltaik mit Fabian Flade. Als ich Sie neulich bei einem Vortrag erleben durfte, hatten Sie mit einer Auswahl an besonders schlechten Beispielen für Photovoltaik am Gebäude begonnen. Die Module hingen dabei oft nicht ganz gerade an der Fassade oder am Balkon oder auch sehr willkürlich verteilt auf dem Dach. Stört Sie sowas sehr, wenn Sie sowas sehen?
Ja, das stört mich schon sehr, denn ich finde, also A, habe ich natürlich sowieso, finde ich, dass baukulturelle Aspekte durchaus zu beachten sind, dass es also nicht ganz egal ist, was man am Bauwerk macht, sondern dass das eine Rolle spielt, das sehen ja auch andere. Und dann geht es ja vor allen Dingen um die Sache. Das ist ja in dem Sinn, bei den Bildern, die ich da gezeigt habe, das war natürlich etwas überspitzt, das waren Beispiele, die extrem sind, da war immer ein guter Wille erkennbar. Da war jemand, der einfach gesagt hat, ich nutze jede Fläche, egal wie das aussieht, denn die gute Message ist, ich nutze jede Fläche. Das kann man im Einzelfall vielleicht mal machen, aber wenn man sich vorstellt, dass sowas im größeren Maßstab dann in die Städte reinschwappt, sage ich mal, dann würde sofort da eine Akzeptanzthematik losgetreten werden und das wollen wir vermeiden. Das muss entweder völlig unauffällig sein oder wirklich ein Mehrwert zum Gebäude sein, aber es reicht in dem Sinn nicht einfach nur zu sagen, Hauptsache ich produziere so viel wie möglich Energie, den ästhetischen, den optischen Aspekt, den stelle ich jetzt mal völlig nach hinten. Das kann man nur wirklich in komplett abgelegenen Regionen machen. Ansonsten, wenn das sichtbar ist, wenn da Passanten vorbeikommen, dann muss man sich schon Gedanken machen, wie bette ich das so ein, dass es unauffällig ist oder wirklich positiv wahrgenommen wird.
Das heißt, Sie würden sagen, das färbt dann auch negativ auf die gesamte Photovoltaik ab, wenn so eine hässlichen Beispiele überhand nehmen?
Ja, natürlich. Wir haben ja bisher das Glück, dass wir, sagen wir, mit der Photovoltaik keine Akzeptanzproblematik hatten, zumindest nicht im größeren Stil, so wie es die Windenergie kennt, weil es unsichtbar realisiert werden kann. Wir haben auf der Messe München eine große Anlage errichtet, schon 1997, die bewusst so in die Mitte der Dachfläche der Hallen gelegt wurde, dass Besucher es gar nicht wahrnehmen können. Das ist also quasi durchaus eine positive Nachricht. Man kann das völlig unsichtbar machen. Man kann es auch so gestalten, dass derjenige gar nicht merkt. Inzwischen ist die Möglichkeiten bei der Gestaltung der Module so weit fortgeschritten, dass man ja auch die Zellen, die Strings und so weiter nicht mehr sehen kann. Dann merken die Leute gar nicht, dass es aktive Fassade ist. Oder man kann es eben auch so gestalten, dass man es wirklich sieht, dass derjenige es vielleicht als Imageträger für sich, für sein Projekt, für sein Unternehmen oder für sich als Person benutzt. Aber dann muss es eben auch so gestaltet werden, dass man sagt, Mensch, sowas möchte ich auch haben und nicht in die Richtung gehen, dass man sagt, oh Gott, so bitte nicht.
Genau. Sie haben dann den hässlichen Beispielen die Gewinner Ihres Architekturpreises ja gegenübergestellt und die sehen ja wirklich toll aus. Ja, da haben wir also weiße oder silberne Fassaden, wo man wirklich gar nicht sieht, dass es Photovoltaik ist. Welche Umsetzung hat Sie in den letzten Jahren besonders beeindruckt? Welche fanden Sie besonders spannend und schön?
Ja, besonders natürlich, das ist ja dann auch durch die Jury herausgefiltert worden, natürlich unsere Preisträger. Also als letzten Preisträger hatten wir ja zum Beispiel, und das ist wirklich was Besonderes, dass wir ein deutsches Projekt hatten, ein Wohnhochhaus in Regensburg mit einer Fassade, die unsichtbar ist. Das heißt, da gibt es die nette Geschichte, dass ich jemanden gebeten hatte, der dort wohnt, mir doch mal, ich hatte zwar die Fotos vom Architekten und von einem Profifotografen schon, aber ich wollte immer auch, schaue immer auch, dass ich Bilder bekomme, sag mal, die normal sind, und hatte jemanden gebeten, doch da mal vorbeizuschauen und mir ein paar Fotos von dem Gebäude zu machen. Habe jetzt nicht weiter spezifiziert, um was es sich handelt, sondern einfach dachte, das ist eh klar. Und dann hat er mir Fotos geschickt, die nur einen kleinen Ausschnitt gezeigt haben, denn bei diesem Projekt sind an den Balkonen tatsächlich schwarze, an den Balkonbrüsten Ausrüstungen schwarze Module angebracht. Das hat er mir geschickt und hat dann gesagt, völlig verschenkt, riesige Flächen, die sind leer. Und dabei waren genau diese Flächen mit so etwas beigefarbenen, die nennen es Champagnerfarben, mit beigefarbenen Modulen bekleidet. Und er hat gar nicht wahrgenommen, obwohl es jemand ist, der sich auskennt mit der Thematik, hat gar nicht wahrgenommen, dass das auch PV ist. Und das ist wirklich ein schönes Projekt, vor allen Dingen, weil es in Deutschland ist, weil normalerweise in Deutschland wir nicht so das Bewusstsein auch für diese ästhetische Dimension der Solartechnik haben. Das ist in der Schweiz anders, da ist sehr früh dieses Thema schon transportiert worden. Bei uns ist es getrieben, glaube ich, vor allen Dingen durch die EEG-Vergütung immer sehr schnell auf etwas, das muss billig sein, das muss sich lohnen, das muss rentabel sein, da kann ich Geld verdienen. Auf dieses Level ist es bei uns in Deutschland sehr stark das Thema gesteuert worden und das ist ein bisschen kontraproduktiv für die Gebäudeintegration. Und ein zweites sehr tolles Projekt, was ich noch erwähnen möchte, ist das Amt für Energie und Umwelt in Basel. Das ist unser Preisträger von 2022, weil man hier sieht, dass es bei der Gestaltung des Moduls keine Grenzen gibt. Die haben dort bei diesem Projekt auch eine Haptik in das Modul gebracht. Das heißt, da ist durch Schmelzglas, was abgebracht ist, eine Dreidimensionalität reingebracht worden in das Modul. Es ist also nicht mehr eine plane Fläche, sondern es tatsächlich hat Vertiefungen. Das ist dann noch durch bronzene Punkte, die aus dem Vogelschutz eigentlich kommen, die dort eingearbeitet sind, ist wirklich also ein lebendiger Charakter in diese Module reingebracht worden. Dann die Belegung mit den bronzenen Modulen war dann je nach Höhe am Gebäude unterschiedlich. Und das war ein wunderbares Beispiel, dass es bei der Gestaltung des Moduls im Prinzip keine Grenzen gibt, dass man da alles machen kann. Und das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend.
Sie würden also sagen, wenn man als Architekt eine Vision hat für so ein Gebäude, dann kann man alles auch mit Photovoltaik machen? Oder gibt es Grenzen, wo Sie sagen, ne, das ist dann doch schwierig?
Also grundsätzlich würde ich sagen, und deswegen dieses Beispiel mit dem Amt für Energie und Umwelt, man kann alles machen. Allerdings muss man bereit sein, die Kosten hierfür zu tragen. Und das ist das Entscheidende. Und das ist natürlich ein bisschen, ist ja auch nachvollziehbar, dass es oftmals verhindert einiges. Aber grundsätzlich kann man alles machen. Wichtig ist ja erstmal, dass zum Beispiel jetzt durch die Farbigkeit der Module, sage ich mal, ein Kritikpunkt, der gerade in der Anfangszeit, so als es so um 2000, 2005 losging, die ganze Thematik, der oft dir vorgeworfen wurde, wir können doch nicht unsere Städte mit schwarzen oder dunkelblauen Modulen oder vielleicht nur mit diesen Kristallinen, da war die polykristallinen Module noch sehr stark mit diesen Strukturen, das geht doch nicht. Und da war sehr stark die Forderung, wenn, dann muss das gewissermaßen so realisiert werden können, dass man farblich entsprechend, sage ich mal, an die Farben, an die Strukturen anpassen kann, die man auch aus der klassischen Architektur und den anderen Baumaterialien kennt. Und das ist ja inzwischen nun gegeben. Man kann die Module wirklich in allen Farben bekommen. Und das Schöne ist, früher waren ja da die Einbußen beim Ertrag teilweise relativ groß. Inzwischen durch neue Farbtechnologien, wie man das aufträgt, ist das wirklich sogar ganz, ganz stark reduziert. Also quasi, wenn ich jetzt so terrakottafarbene Module habe, ist der Verlust, der sich durch die Farbgebung gibt, ganz, ganz gering, so um die 5-7% oder so, nicht spürbar. Und genau, das war einfach wichtig, dass man hier diesen Forderungen nachgeben kann. Ansonsten kann man in der Gestalt tatsächlich ja wirklich, wie gesagt, ins Dreidimensionale reingehen, farblich geht alles. Im Prinzip geht natürlich auch bei den Zuschnitten alles. Sie können auch mit zum Beispiel mit gebogenen Modulen arbeiten, gibt es für alles Beispiele. Es muss ihnen aber entsprechend wert sein, auch muss man ganz klar sagen.
Sprechen wir kurz über Produkte. Wir waren auf der Messe in München letzte Woche. Da gab es eine ganze Menge farbige Module. Da gab es auch welche, die aussahen, sag ich mal, wie Schiefer oder wie mit Strukturen. Haben Sie was entdeckt, wo Sie sagen, ja toll, das ist jetzt alles so ausgereift, das kann jetzt jeder?
Ja, sicher. Was einfach schön zu sehen ist, wie das Ganze sich immer weiterentwickelt. Ich glaube, ich würde sagen, bei der Intersolar jetzt in München gab es jetzt nicht unbedingt so die Neuigkeit, die jetzt alles revolutioniert. Aber was wirklich schön zu sehen war, ist, wie das Ganze entsprechend weiterentwickelt wurde. Inzwischen hat im Prinzip fast jeder Modulhersteller auch farbige Module im Portfolio. Das war früher ja nicht so. Das heißt, das ist eine Art Selbstverständlichkeit geworden. Und die Unternehmen, die sich früh schon auf dieses Thema spezialisiert haben, die fallen halt auf, dass es immer mehr verfeinert wird. Also A, tatsächlich das, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, nämlich, dass die Verluste durch die entsprechende Farbgebung radikal reduziert worden sind, sodass tatsächlich auch im Prinzip sogar weiße Module, das ist natürlich ein bisschen der Extremfall, da nimmt man schon noch relativ viel weg. Aber grundsätzlich gibt es auch einige Projekte, die mit weißen Modulen gemacht worden sind. Also das ist inzwischen auch realisierbar. Und genau auch in Richtung Denkmalschutz hat sich einiges getan. Gerade diese Schieferoptik, die dann zum Beispiel bei Kirchendächern eingesetzt werden kann oder bei vergleichbaren Bauten, die unter Denkmalschutz oder Ensembleschutz stehen, das ist spürbar, dass hier die Unternehmen auf den Markt ein bisschen eingehen, dass sie auf die Anforderungen des Denkmalschutzes eingehen und da tatsächlich auch immer besser werden, was das angeht. Das war, würde ich mal so meine Kernerlebnisse dessen, was ich jetzt auf der Smart AI gesehen habe.
Na, ich denke, bei den farbigen Modulen muss man ja dann wirklich schauen, wie ist die Technologie verarbeitet. Ja, ist da jetzt wirklich nur Farbe oben auf dem Modul aufgetragen, sage ich mal Siebdruck oder so? Oder ist das wirklich in die Zellen und oder in das Glas eingearbeitet? Je nachdem wird sich natürlich dann die Leistung auch verändern. Ja, und wenn jetzt ein Anbieter, weiß ich nicht, ein Dachziegel anbietet, der vielleicht nur 10 oder 20 Watt bringt, dann ist halt wirklich die Frage, lohnt sich das, ja?
Ja, das ist eine Frage, die man grundsätzlich klären muss. Lohnt sich die ästhetische Einbettung in das Umfeld in Relation zu dem Ertragsverlust, den man dafür in Kauf nehmen muss, weil man keine klassischen Module einsetzt? Ich würde sagen, in den meisten Fällen gibt's ja, also gerade wenn Denkmalschutz involviert ist, gibt's ja keine andere Möglichkeit. Also die sagen ja nicht, ihr könnt euch entscheiden, macht das so oder so, sondern entweder es gibt keine PV-Anlage oder sie muss halt dann entsprechend so sein, dass sie zumindest, sage ich mal, das Ziegeldach imitiert, sage ich jetzt mal. Ich finde schon, dass es das wert ist. Es gibt ja da wirklich auch viele Projekte, sage ich mir auch wieder hier im Ensembleschutzbereich, die ansonsten einfach ungenutzt wären. Und es ist ja doch ganz erstaunlich, was sich auch mit diesen kleinteiligen, mit diesen Solardachziegeln entsprechend herausholen lässt. Und wir sind einfach, wenn wir machen das ja nicht aus Spaß oder weil wir jetzt damit reich werden wollen, sondern das ist ja auch ein Thema, wir transformieren unser Energiesystem. Das ist ja eine Notwendigkeit, das zu machen. Wir können uns eigentlich nicht mehr erlauben, Dächer einfach nur noch in der Schutzfunktion zu gestalten, sondern wir müssen sie einfach in die Energieerzeugung mit mehrfach multifunktional. Wir müssen so eine Transformation zum Energiedach gewissermaßen hinbekommen, denn wir ändern unser komplettes Energiesystem. Wir gehen weg von den Fossilen hin zu den Erneuerbaren und müssen Flächen. Wir müssen eigentlich jede Fläche nutzen, die gut geeignet ist. Und da gehört nun mal das Dach und die besonnte Fassade in jedem Fall auch mit dazu. Und das muss entsprechend meines Erachtens mit berücksichtigt werden bei den durchaus höheren Kosten, die durch solche Umsetzungen entstehen.
Na, wir kommen da gleich nochmal drauf, aber ich würde erst nochmal kurz dieses Produktthema weiter besprechen. Es ist ja nicht nur die Front von dem Solarmodul, was funktionieren und gut aussehen muss, sondern man braucht ja auch dann die Befestigungssysteme, die auf dieses System abgestimmt sind. Gibt es da irgendwelche besonders praktischen Möglichkeiten, wie man so eine Fassade anbringen kann, damit man halt zum einen die Schutzfunktion hat und zum anderen auch nochmal wieder rankommt, wenn man muss?
Ja, da gibt es im Prinzip wirklich die unterschiedlichsten Ansätze. Wir müssen ja auch ein bisschen unterscheiden. Das Thema ist ja nicht nur jetzt, sage ich mal, wir haben jetzt eher von den sehr exponierten Gebäuden gesprochen, die mit Beteiligung von Architekten realisiert werden. Es gibt aber auch sehr viel mal Gewerbeflächen, Hallen, die mit sehr viel geringerem Aufwand entsprechend auch an der Fassade aktiviert werden können, wo man A, vielleicht jetzt gar nicht mal unbedingt die Sondermodule in der Farbigkeit braucht und wo B, auch die Unsichtbarkeit der Befestigung vielleicht nicht so eine Rolle spielt. Also das sind quasi zwei Segmente. Bleiben wir mal bei dem ersten Segment, wo wir am Anfang jetzt waren, bei den hochwertigen, bei den eher Richtung Leuchtturmprojekten gehenden Objekten. Da wird natürlich oftmals die Befestigung dann zum Beispiel hinten am Modul, sogenannte Backrails, gemacht. Dann ist es völlig unsichtbar, dann sieht man das überhaupt nicht. Aber es gibt inzwischen natürlich auch entsprechende Konstruktionen mit Rahmen, der farblich so gestaltet werden kann, dass er unauffällig ist. Und der Zugriff auf das Modul grundsätzlich, sage ich mal, ist gegeben. Die sind austauschbar. Es ist jetzt nicht so, dass wenn da jetzt irgendwo was wäre, dass man die Fassade herunterbauen müsse, sondern da gibt es durchaus Zugriffsmöglichkeiten. Viel einfacher, und da gibt es wirklich dann auch Unternehmen, die sich darauf im Punkto Unterkonstruktion spezialisiert haben, sind natürlich dann Gewerbeflächen, wo man entsprechend nicht ganz so aufwendig agieren muss, weil die Optik auch nicht so ganz so wesentlich ist. Da gibt es Unterkonstruktionssysteme, die wirklich perfekt für die verschiedenen Module geeignet sind, wo man sehr einfach entsprechend große Flächen dann auch schnell entwickeln kann. Also das ist alles gerade von Seiten der Unterkonstruktionshersteller ist wirklich spürbar. Da sind jetzt viele auf den Markt gekommen. Die entdecken auch, da ist ein Potenzial. Und da gibt es jetzt wirklich viele Produkte, die erheblich erleichtern die Umsetzungen an der Fassade.
Na, gerade bei den Dachanlagen, da wurde ja alles bisher sozusagen auf den Handgriff optimiert, sodass man wirklich möglichst wenig Zeit und möglichst wenig Geld für die Installation benötigt. Sehen Sie das jetzt auf dem BIPV-Markt, also auf dem gebäudeintegrierten Markt auch?
Ja, wir haben ja, da reden wir quasi jetzt dann beim Dach reden wir dann eigentlich von Innendachanlagen, also Anlagen, die im Prinzip die wasserführende Schicht bilden, wo keine andere Dachentdeckung mehr drunter ist. Das wäre die klassische Gebäudeintegration dieser Technik. Da ist das Ganze natürlich noch nicht so, sage ich mal, automatisiert, weil hier doch jedes Projekt eher individuell zu sehen ist. Hängt dann je nachdem von den Dachaufbauten und so weiter, hängt es ein bisschen davon ab. Da sind wir noch ein bisschen so in der Einzelfall-Thematik und das macht es gibt natürlich hier schon Komponentenhersteller, die skalierbare Lösungen haben, aber ein bisschen, und das erklärt auch, warum man das nicht so häufig sieht, ein bisschen ist es doch immer noch so die Einzelfallgeschichte, die wir dort haben, die noch nicht ganz so automatisiert ist. Es gibt ja dann die Möglichkeit, es geht ja vor allen Dingen auch um die optische Einbettung. Man kann natürlich auch Aufdachanlagen so realisieren, dass sie wie eine Innendachanlage aussehen. Das ist für mich genauso Gebäudeintegration. Das geht meistens dann A, wenn Sie das Dach vollflächig belegen, das ist schon mal immer sehr positiv, und B, wenn Sie sich um die Randbehandlung ein bisschen Gedanken machen. Also, dass man nicht jetzt unbedingt irgendwelche Gestänge hat, die dann noch irgendwie auskragen, sondern dass man zum Beispiel mit Verblechungen entsprechend ein bisschen den Rand hochzieht und dann hat man eine Verbindung von Gebäude und PV-Anlage und das sieht teilweise optisch, da hatten wir auch einen Preisträger im Jahr 2017, das sieht so aus, als wäre eine Indachanlage, ist aber sogar mit klassischen Modulen, mit Standardmodulen realisiert, aber einfach so sauber an den Randen eingebettet, an den Rändern eingebettet, dass man gar nicht erkennen kann, dass die nicht die wasserführende Schicht ist. Das würde ich genauso gut sehen. Und dann wird es natürlich wieder einfacher, wenn man solche Projekte hat. Es ist ein bisschen so eine Varianz der Themen. Das ist nicht nur ganz einseitig, sondern es gibt unterschiedliche Standorte, unterschiedliche Arten, wie man das realisieren kann, die sich in der Komplexität dann auch unterscheiden.
Aber was ich ganz schön finde eigentlich bei dachintegrierten Anlagen ist ja auch, dass die so einen Nachhaltigkeitsaspekt haben, weil man ja die zweite Eindeckung mit Ziegeln dann spart, die ja auch sehr energieintensiv hergestellt werden. Ja, und wenn man jetzt sagt, man kann auf Dachziegel verzichten und dafür nur die Photovoltaik einsetzen, dann hat es ja auch einen Vorteil.
Genau, das hat einen Vorteil im Sinne der Nachhaltigkeit in jedem Fall, weil Sie das im Prinzip das Material nicht brauchen. Man spart sich natürlich auch entsprechend auch im Kostenvorteil, sage ich mal, dass man sich natürlich das Material und die Kosten für dieses Material spart. Allerdings, das Interesse, sag mal, ist da groß. Ich bin viel auch mit Endverbrauchern auf Messen, auf Veranstaltungen unterwegs, die sich dann für ihr Privathaus, ein, zwei Familienhäuser dafür interessieren. Und das Interesse grundsätzlich ist groß. Die Leute wollen solche Lösungen. Die Leute erkennen auch an, dass das, was bisher auf den Dächern realisiert wurde, unter ästhetischen Aspekten oftmals, nicht immer, aber oftmals doch ein bisschen fragwürdig ist. Also das wissen Sie auch. Gerade die Damen dann, wenn die Herren sagen, Hauptsache die Technik funktioniert, sagen die Damen dann oftmals auch nicht, stopp mal, es muss auch gut aussehen an meinem Haus. Da kommt man schnell ins Gespräch. Allerdings ist dann immer das Problem, wenn man dann in Richtung auf die Kosten geht, dann ist leider in diesen Bereichen das Gespräch dann oftmals auch sehr schnell wieder zu Ende. Denn leider ist es nicht so, dass man sagt, wunderbar, ich spare mir das eine, mache das andere und dann gleicht sich das preislich aus. Sondern es ist schon so, dass durch den höheren planerischen Aufwand die Indachanlage, je nachdem, welches Produkt Sie verwenden, ich sag mal schon Minimum zwei, aber es kann auch mehr, mindestens zweimal so teuer ist, wie wenn Sie jetzt eine klassische Dacheindeckung nehmen würden und da mit einer Standard-PV-Anlage draufgehen. Und dieser Schritt, also dieses Verdoppeln des Invests, und es kann aber auch noch mehr sein, je nachdem, was Sie einsetzen, ist dann doch so, dass es dann schon sehr engagierte Personen braucht, die sagen, nein, ich möchte wirklich unbedingt, gibt es, aber nicht so super viele, ich möchte das unbedingt realisieren. Die meisten sagen doch, nee, dann ist mir das einfach zu teuer. Aber immerhin hoffe ich, Sie dann so sensibilisiert zu haben, dass Sie nicht anfangen, um Gauben, Kamine und sonstige Modulen rumzubauen, sondern dass Sie einfach sich entscheiden, dafür eine klare Fläche zu belegen, einfach ein Quadrat oder eine Linie oder irgendwie sowas, dass es ordentlich aussieht. Das kann man ja auch so machen, ne? Es geht darum, uns bei unseren Aktivitäten auch darum, ein Bewusstsein zu schaffen, dass die Anlagen gesehen werden, dass die sichtbar sind und dass man da auch Rücksicht nehmen kann, beziehungsweise einfach auch ein Signal nach außen senden kann. Ich mache sowas vernünftig und nicht irgendwie als Wildwuchs auf die Dächer oder wie zufällig auf den Dächern gelandet.
Genau. Liegt dieser höhere Preis an der Kleinteiligkeit oder liegt es daran, dass es halt von Solateuren installiert werden muss? Könnte man den Preis senken, wenn man, sage ich mal, diese Solardachziegel als Dachdecker genauso im Sortiment hätte wie die Frankfurter Pfanne?
Ja, genau, es ist eine Mischung all dieser Gründe. A, es ist natürlich ein technologisch etwas anderes Produkt, ein aufwendiges Produkt. B, haben wir das Problem, dass natürlich die Stückzahlen dieses Produktes noch nicht vergleichbar sind mit der Ziegelproduktion. Das heißt, hier schlagen natürlich die Kosten dann einfach stärker durch. Das heißt, wir sind noch nicht so weit, dass wir die Skalierung so haben, dass die, wenn das mal irgendwann gegeben wäre, dann können wir die Preise da auch erheblich reduzieren. C, ist es natürlich meistens so, dass viele zum ersten Mal dieses Projekt dann machen und dann natürlich die Planung entsprechend immer sehr viel aufwendiger ist. Es gibt noch nicht die Player, wo man sagt, ja, das habe ich jetzt keine Ahnung, 30 Mal gemacht, das läuft, flutscht jetzt wie von selbst, sondern oftmals merkt man ja wohl, alle Beteiligten fangen irgendwie von neuem an, fangen bei Null an, müssen mit den ganzen Problematiken sich rumtun und das macht natürlich dann auch in der Planung das Ganze aufwendiger. Also wir hoffen natürlich, es gibt ja auch Ansätze von Seiten der Produzenten, Produkte zu entwickeln, die wirklich skalierbar sind und dann wird es dort natürlich auch entsprechend die finanziellen Vorteile geben. Aber wie gesagt, ich finde, man muss einfach auch diesen gestalterischen, den optischen Mehrwert, den muss man auch mit bepreisen. Und es ist auch in dem Sinn ungerecht, jetzt diese Indach-PV-Anlage zum Beispiel mit dem klassischen Aufdachsystem zu vergleichen. Das sind eigentlich unterschiedliche Systeme. Und vor allen Dingen sind sie ja dann, wenn Sie das die wasserführende Schicht machen, beim Bauprodukt mit ganz anderen bauregulatorischen Anforderungen. Sie müssen eigentlich die Indach-Anlage mit dem Ziegel vergleichen. Und der Ziegel ist zwar billiger, aber der wird Ihnen nie irgendwas zurückspielen. Die Dachanlage ist zwar teuer, aber die läuft 20, 25, 30 Jahre und wird natürlich dann im Laufe der Zeit entsprechend A, die Kosten zurückspielen, dann kommt irgendwann der Amortisationszeitpunkt und irgendwann haben sie vielleicht sogar einen kleinen Gewinn damit eingefahren. Natürlich eine ganz langfristige Rechnung, die über 25 Jahre sich vielleicht erstreckt, aber das vergessen viele. Viele denken an den kurzen Invest und sehen nicht die Langzeit, Folgen und die positiven Aspekte, die sich damit verbinden.
Naja, man vergleicht schon irgendwie Äpfel mit Birnen, weil man hat ja auf der einen Seite das Dach, was ja auch eine Schutzfunktion hat für das Haus. Man hat an der Fassade ja stattdessen dann vielleicht den Putz nicht oder so. Und man hat aber zusätzlich ja den Gewinn durch die solare Stromproduktion. Wie rechnet man denn die Amortisation in dem Fall überhaupt? Kann man die eine Funktion von der anderen trennen? Gibt es da Ansätze?
Ja, die Amortisationsrechnung, das ist natürlich wirklich, hängt wirklich ganz, ganz stark von dem jeweiligen Projekt ab, hängt natürlich von der Ausrichtung ab. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben sehr gute Daten. Es gibt in Berlin das Helmholtz-Zentrum Berlin, die eine Beratungsstelle für bauwerkintegrierte Photovoltaik haben und die haben in ihrem Gebäude eine Fassade komplett, also auch die Nordseite entsprechend aktiviert und messen das auch ganz intensiv. Das heißt, da kann man wirklich wunderbar sehen, wie entwickelt sich das. Für die reine Südseite kann man sagen, ist man dort schon bei der Amortisation nach 12 Jahren. Also nach 12 Jahren haben sich die Mehrkosten, die man hat, sind eingespielt und danach entsprechend fährt man sogar ins Positive. Wenn man jetzt die schlechteren Ausrichtungen, also Westseite und Nordseite dann verzögert sich diese Amortisation, dann geht das in Richtung 20 Jahre. Aber es lässt sich durchaus bei der Fassade, also in diesen Zeitraumen, so ein bisschen wie man früher bei der PV gerechnet hat. Die ist ja auch nicht so wie jetzt, also bei der klassischen Standard-PV, die ist ja auch nicht so wie jetzt, wo man irgendwie schon sagt, ja komm, nach 8 Jahren hast du das alles drin, sondern früher haben wir auch in Zeiträumen von 15, 16 Jahren gerechnet, bis sich das amortisiert. Und da stehen wir jetzt halt auch noch bei der BEPV.
Na, das Helmholtz-Zentrum hat ja eine relativ große, glatte Fassade, sag ich mal. Ist es eigentlich, und viele, viele Gebäude haben stattdessen ja Vorsprünge, sagen wir Balkons, Dachvorsprünge, die ja auch die Anlage teilweise verschatten. Und dann muss man ja so Blindmodule einsetzen an den besonders schattigen Stellen. Oder man muss halt sehr glatte Fassaden bauen, die halt keine Vorsprünge haben. Da ist man ja auch so ein bisschen im Zwiespalt, oder? Worauf legt man Wert? Auf viel Strom oder auf viel Schönheit, ja?
Genau. Ich würde jetzt auch also schon mal von vornherein sagen, nicht jedes Gebäude braucht eine PV-Anlage an der Fassade oder genauso gut auf dem Dach. Wenn da zu viele Dachaufbauten sind und wenn das Gebäude jetzt irgendwie, weiß nicht, alle 2 Meter irgendwie eine Gaube oder sonst was hat, dann muss ich auch sagen, na, dann ist es halt nicht geeignet. Dann kann ich vielleicht entweder nur was Kleines machen, irgend so einen Streifen oben, oder ich lasse es raus. Es gibt ja die Möglichkeiten, auch woanders zu investieren. Wenn man jetzt unbedingt was machen will, bei gut geeigneten Objekten gewissermaßen, also wir müssen nicht auf Teufel komm raus, überall was machen. Wir sollten uns schon diejenigen Örtlichkeiten, die Situationen aussuchen, wo es wirklich gut geeignet ist. Und dasselbe gilt auch für die Fassade. Wenn die eher keine Durchdringung hat, also keine Lochfassade ist mit Fenstern und sonstigen, dann ist es natürlich hilfreich und macht das dann auch sehr viel günstiger, als wenn man jetzt tatsächlich eine sehr stark strukturierte Fassade hat. Es ist machbar, es gibt Beispiele, gerade aus der Schweiz, wunderbar, wo man dann auch mit Blindenmodulen und mit Zuschnitten und so weiter arbeiten kann. Aber das würde ich jetzt mal als Leuchtturmprojekte bezeichnen. Die sind schön, man zeigt so ein bisschen, es geht alles, aber letztlich überleben wir nicht mit diesen Leuchtturmprojekten, sondern wir müssen einfach schauen, dass wir das Ganze skalieren können und sollten uns Gebäudeflächen raussuchen, die wirklich gut geeignet sind, die eben jetzt nicht durch Brüstungen, durch Vorsprünge, durch Erker oder durch Sonstiges zerteilt werden, sondern wir gehen schon eher in Richtung, sage ich mal, auf Bürogebäude, auf Gewerbegebäude, große Flächen, die gewissermaßen Plan vor einem liegen und wo es wirklich nur darum geht, setze ich jetzt da einfach nur eine Aluplatte oder eine Marmor oder einen Stein rein oder setze ich das Modul rein. Ne? Das ist schon die Hauptzielrichtung.
Warum sind denn besonders viele Dach- und fassadenintegrierte Anlagen gerade in der Schweiz zu finden?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich auch schon mehrmals gestellt habe, auf die es jetzt nicht wirklich eine eindeutige Antwort gibt. Auch die Schweizer konnten das nicht eindeutig beantworten. Ich glaube, es ist so ein, also ich habe es mir so zurechtgelegt, in der Schweiz ist das Thema der Freiflächenanlagen nie so aufgekommen. Ganz einfach, die haben die Möglichkeiten nicht. Es geht jetzt ein bisschen los, wo sie auf die Berge gehen, aber früher war das nicht so. Die haben einfach gesagt, wir haben die Flächen nicht, wir müssen ans Gebäude gehen. In Deutschland ist sehr früh, schon ab 2000 ist die Freifläche gekommen und so, Mensch, super, ganz einfach, kann man dorthin machen, überhaupt keine Mühe, lass uns dorthin gehen. Und das ist für mich einmal der erste Grund, dass man in der Schweiz diese Möglichkeit nicht hatte. Der zweite Grund ist dann auch, sage ich mal, dass man schon feststellen kann, dass in der Schweiz das Bauen als solches ein doch höheren Stellenwert hat, dass man sagt, es ist auch teuer zu bauen dort, aber quasi wenn man baut, dann sagt man, da mache ich auch wirklich was Gescheites irgendwie. Das ist so ein gewisser Schweizer Spezialität, da vielleicht auch dem Design, der Optik etwas höheren Stellenwert zuzuschrauben, als es bei uns ist. Bei uns ist gern günstige, sage ich mal, das, was ein bisschen im Vordergrund steht, wo man sagt, lieber diese Lösung. Vielleicht nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen ist es so. In der Schweiz ist da ein etwas höheres Bewusstsein für die Optik. Und man sieht auch gewissermaßen, gerade wenn man sich im Bauwesen so ein bisschen, oder wenn man durch die Bau geht, durch die Messebau geht, dass in vielen Bereichen die Schweiz, gerade wenn es um besonders ausdifferenzierte Lösungen geht, auch Weltmarktführer. Also ich bin durch die Bau gegangen und dann hieß es aber ja beim Parkett, ja, da ist die Schweiz führend. In unterschiedlichsten Gewerken merkt man, die stecken da sehr viel Handwerk, sehr viel Liebe rein und haben ein bisschen ein anderes Bewusstsein als hier, wo wir eher mehr so vielleicht an das Massenprodukt, an das günstige Produkt denken. So ist so ein bisschen für mich so die Erklärung.
Und würden Sie sagen, dass man für jedes BIPV-Projekt auch einen Architekten benötigt?
Man braucht nicht für jedes BIPV-Projekt einen Architekten. Wir sind dann wieder ein bisschen bei dem Thema, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten. Es gibt natürlich Lösungen im Gewerbebereich, im Hallenbereich oder auch im kleineren Einfamilienhausbereich, wo man sagen muss, da lässt sich ohne weiteres etwas realisieren, wenn man den entsprechenden Planer hat mit dem Unternehmen. Da braucht es keinen Architekten. Wenn man dann natürlich in die etwas exponierteren Gebäude kommt, in die größeren Objekte, in die Städte rein, wo ein Architekt involviert ist, dann muss der dabei sein. Dann sollte der auch so früh wie möglich dabei sein, um eben nicht Planungsirrtümer zu generieren, die dann entweder zum Wegfall der PV-Fassade führen, weil man es sich irgendwie doch nicht mehr leisten kann, oder die zu aufwendigen Umplanungen führen. Also wenn Architekt, dann möglichst früh mit einbeziehen. Aber es gibt genauso gut Lösungen, gerade in diesem etwas skalierbaren Bereich, die letztlich durch Fachkräfte, durch den Planer gewissermaßen realisiert werden können, wo es den Architekten jetzt nicht braucht.
Aber wenn wir jetzt einen Neubau mit Photovoltaik, Dach oder und Fassade planen wollen, wäre es dann gut, den Neubau schon von den Maßen her auf die vorhandenen Produkte hin zu planen?
Das wäre gut, wenn man das so machen könnte. Allerdings ist das nicht einfach, weil ja wir auch keine Standardraster, wir haben so ungefähr, sage ich mal, Größen, feststehende Größen, aber wir haben ja keinen Standard bei der PV, ne? Und was auf alle Fälle problematisch ist, wenn man sich zu früh auf ein Produkt, sage ich mal, konzentriert und sagt, jawohl, das nehme ich. Und dann ist ja so ein Objekt normalerweise jetzt nicht in 1-2 Jahren geplant und realisiert, sondern bei größeren Objekten sind das dauert ja manchmal 5-6 Jahre, bis die soweit sind, bis dann tatsächlich dann wirklich auch montiert wird. Und dann gibt es Fälle, wo es das Produkt als solches nicht mehr gab. Und das ist natürlich wirklich ärgerlich. Also das ist ein bisschen die Kunst. Man hat nicht die standardisierten Vorgaben, aber man sollte letztlich bei der Planung das Ganze schon so anlegen, dass man im Prinzip nicht produktbezogen ist, sondern dass man quasi letztlich dann auch wirklich reagieren kann, was man dort braucht. Das ist in dem Sinne die Kunst, dafür braucht es dann auch den Architekten, um das sauber entsprechend umsetzen zu können. Ja. Etwas anderes ist natürlich, wir haben jetzt immer nur über den Neubau gesprochen, natürlich kann man genauso gut im Bestand PV-Fassaden realisieren. Da hat man die Möglichkeit ja nicht von vornherein zu kommen, aber das ist ja auch der viel größere Markt. Und gerade diese Gebäude aus den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, die jetzt allmählich, sage ich mal, in den Status kommen, dass sie energetisch saniert werden müssen, die teilweise, da war ja diese Phase, wo sie mit Waschbeton und so weiter gebaut wurden, wo wirklich Südfassaden sind, einfach so Waschbeton, der in die Sonne schaut, wo es dann richtig danach schreit, sage ich jetzt mal, auch PV anzubringen, die lassen sich dann auch, also A, nachträglich entsprechend mit den Produkten ausgestalten und da ist jetzt auch, sage ich mal, jetzt natürlich, wenn der Architekt da ist, hat man immer einen Mehrwert, dass man wirklich eine saubere, gute Planung hat. Aber wenn jetzt irgendwie aus Kostengründen das jetzt nicht ist oder das Gebäude ist im Ganzen jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, im Planungsablauf einen Architekten braucht, lässt sich auch einen normalen Planer das realisieren. Und da kann man genauso gut im Bestand schöne Lösungen machen, wo entsprechend dann Module an die Fassaden gebracht werden.
Gibt es da Grenzen? Also ich wohne zum Beispiel in Marzahn, da gibt es ja so Plattenbauten, die 10 Etagen oder höher sind. Und tatsächlich gibt es da halt auch ganz viele, die nach Süden gucken, die werden manchmal auch bemalt. Aber da wird halt keine Photovoltaikanlage angebracht, weil die zu hoch sind oder woran kann das liegen?
Ja, das liegt wahrscheinlich dann an Brandschutzgründen, denn ab bestimmten Gebäudeklassen, gerade wenn man Richtung Hochhaus geht, also wenn das jetzt über 3-4 Geschosse geht, dann haben wir andere Brandschutzanforderungen und die sind sehr aufwendig zu erfüllen. Da wird im Prinzip eine Art Nichtbrennbarkeit des Moduls gefordert, die es so nicht gibt. Das gibt es nicht, das ist nicht realisierbar. Das heißt, da muss dann entsprechend wirklich teilweise aufwendige Brandschutzkonzepte realisiert werden. Da müssen entsprechend bautechnische Eingriffe erfolgen. Es geht letztlich darum, dass so ein Überschlag des Feuers vom unteren Stockwerk auf das obere verhindert wird. Und da müssen dann Sperrriegel gegebenenfalls eingebaut werden. Also das ist aufwendig. Da wird auch, sage ich mal, gerade in Deutschland sehr hoher, auch bürokratischer und regulatorischer Anforderungen gestellt, die zum Beispiel im Rest der Welt nicht so hoch sind. Das machen wir halt so. Und das erklärt, warum man diese Flächen noch, die eigentlich gut geeignet wären und technisch gibt es keinen Grund. Also man kann genauso gut natürlich auch in die Höhe bauen. Im Gegenteil, je höher und je unbeschatteter die Fläche ist, umso besser ist es ja auch, ne? Also aus dem Aspekt wäre es gut und wichtig und auch wirklich geeignet, diese Flächen. Aber es ist hier der Brandschutz, der dem oftmals im Wege steht. Und zwar jetzt nicht, weil es unmöglich wäre, sondern einfach aber, weil die Arbeiten, das genehmigt zu bekommen, so intensiv und damit auch kostenintensiv sind, dass viele einfach da zurückscheuen, das zu machen. Und da arbeiten wir und da arbeitet insbesondere auch die Allianz BPV daran, mit den entsprechenden Behörden einfach auch da ein etwas realistischeres Bild zu gewinnen. Die Anforderungen, mit denen wir da konfrontiert sind, sind zu hoch. Sie sind weltweit in dem Sinn einmalig in dieser Ausgestaltung. Und die Erfahrungen, die man jetzt auch mit der Technologie hat, die Schadensfälle, die man kennt, die Versicherungssummen und so weiter, die zeigen ja alle, das ist eigentlich wohl doch etwas, dass wir etwas zu viel hier in Deutschland machen und dass es da geboten wäre, das Ganze auf ein realistischeres Maß zurückzuschrauben. Und da versuchen wir mit den Behörden diesen Weg zu gehen. Das ist aber ein langwieriger Prozess.
Wie sieht's denn mit der Wärmedämmung aus? Gerade bei Sanierungsvorhaben muss ja oft noch eine Wärmedämmung nachgeholt werden. Kann man sowas mit Photovoltaik kombinieren?
Also grundsätzlich kann man es kombinieren. Es ist natürlich dann, man darf natürlich dann den Wärmedämmeffekt jetzt nicht wieder mindern, dadurch, dass man irgendwelche Befestigungen der PV da durchführt und dann den Effekt reduziert. Aber da gibt es Unternehmen, die spezielle Produkte entwickelt haben, also wo auch auf WDVS entsprechend PV-Fassaden angebracht werden können und der Dämmeffekt also dann nicht beeinträchtigt wird. Also die Möglichkeit gibt es auch. Man kann genauso gut auf so einer Fassade entsprechend mit Photovoltaik agieren, ja.
Aber so ein Kombiprodukt, Photovoltaik direkt mit integrierter Dämmung oder so?
Ja, doch, gibt es schon. Es gibt ein Unternehmen, aber wir wollen hier keine Werbung für den Einzelnen machen, sage ich mal. Aber es gibt ein Unternehmen, die haben so ein Produkt, wo quasi wirklich so, in dem Sinne mit der komplette Fassadenaufbau mit dem entsprechend dann in einem Produkt auch zu haben ist. Genau, also das gibt es auch, ja.
Wäre ganz praktisch eigentlich, ja.
Ist klar, ist praktisch, man hat das mal so in einem Stück gewissermaßen, aber wie gesagt, also beides geht, aber auch der Aufbau, sagen wir, in separaten Schichten gewissermaßen ist kein Problem. Es gibt die entsprechenden Dübel, Befestigungen und so weiter, die A von der Länge her entsprechend dann auch durch die WDVS durchgeführt worden sind und die entsprechend auch mit den thermischen Auswirkungen, sage ich mal, das minimieren, den Effekt, den man dort hat. Und was man auch, jetzt mal von der Dämmung abgesehen, eine PV-Fassade kann natürlich, gerade wenn es eine vorgehängte hinterlüftet, es gibt ja unterschiedliche Fassadentechnologien, Warmfassade, Kaltfassade. Bei der Kaltfassade, also der vorgehängten belüfteten Fassade, die quasi also vor der Wärmedämmung ist, ist ja dann ein Abstand zwischen dem Gebäude und der Fassade. Und dieser Kamineffekt, der dadurch entsteht, hat auch durchaus positive, denn da wird ja Wärme abgeführt, die Module werden warm oder grundsätzlich gibt es eine Einschränkung von Wärme. Das heißt, ein Kühleffekt, sage ich mal, der durch die PV generiert werden kann, der durchaus sehr positiv dann auch für die Gebäude ist.
Und gibt es schon sowas wie ein Baukastensystem oder sowas, wo man als Architekt hingehen kann oder als Bauherr, um sich mal verschiedene Optionen anzugucken und zu sagen, okay, für meine Sanierung oder für meinen Neubau wäre das eine super Lösung, die man da benutzen kann?
Also ein Baukastensystem oder ein wie soll ich sagen, eine BIM-Sortiment oder eine Internetlösung, wo alle Produkte schön aufbereitet stehen und man so einfach nur durchscrollt, was kommt für mich in Frage, gibt es so noch nicht. Man ist da doch sehr stark, sage ich mal, ja, auf die Recherche, zum Beispiel kann man diese Beratungsstelle für bauwerkintegrierte Photovoltaik des Helmholtz-Zentrums kontaktieren und sich da Unterstützung geben lassen. Man kann die Allianz PPV kontaktieren und sich da Unterstützung geben lassen. Aber es ist doch sehr stark, sage ich mal, auf einzelne Produkte, die man sich zusammentragen muss. Und es hängt jetzt wirklich dann davon ab, wie weit derjenige bereit ist und die Möglichkeiten hat, bei der Recherche in die Tiefe zu gehen. Man kann alles finden. Wir haben ein bisschen so, sage ich mal, wir spüren, dass der Wille zu recherchieren nicht riesig ausgeprägt ist. Also da muss man schon, da sollte man wirklich dann auch als Interessent solche Institutionen nutzen, die einem da helfen können, weil man einfach schneller das Material zusammenbekommt. Langfristig muss natürlich schon das Ziel sein, diese Produkte dann entsprechend auch in BIM und so weiter mit einzubinden, dass dann auch dort wirklich der einfache Zugriff möglich ist. Aber das ist schwierig. Es gab immer wieder mal Ansätze, auch von Hochschulen in Projekten, jetzt mal immer zusammenzutragen, was es am Markt gibt. Das ist dann mal für 1,5 Jahre gültig und dann gibt es aber schon wieder dieses Unternehmen nicht, gibt es dieses Produkt nicht mehr und es hat sich bisher noch kein Player gefunden, der auch die finanziellen Möglichkeiten hatte, jetzt über einen langen Zeitraum entsprechend diese Produkte immer aktuell zu halten, immer mitzuführen. Das gibt es bisher so noch nicht.
Das heißt, es ist sowohl für die Bauherren als auch für die Architekten nicht ganz einfach, so eine gebäudeintegrierte Lösung zu konzipieren, ja?
Genau, das ist nicht ganz einfach, aber wie gesagt, es gibt Hilfestellungen. Es gibt zum Beispiel, es gibt eine Plattform, Bauwerk integrierte Photovoltaik in Baden-Württemberg, die wirklich im Internet eine ganz, ganz tolle Dokumentation gemacht haben, wie die ganzen Planungsschritte sind. Das kann ich in jedem Fall empfehlen. Auch dort gibt es dann, was auch einigermaßen aktuell gehalten wird, momentan zumindest, gibt es Übersichten über Produkte, die man sich entsprechend anschauen kann. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Die Allianz BPV, den Solarenergieförderverein Bayern, die Beratungsstelle. Es gibt Institutionen, die DGS bietet sowas an. Es gibt wirklich viele Institutionen, die man entsprechend kontaktieren kann und die einem ganz, ganz schnell helfen, wie die weiteren Wege sind.
In Anbetracht der hohen Kosten und auch ja der aktuellen Diskussion um die Einspeisespitzen von Photovoltaik, gerade an Gebäuden, die vielleicht noch nicht so geregelt werden können, plädieren ja viele dafür, nur noch den günstigsten Solarstrom zu fördern, wie Sie sagten, halt in Freiflächen und diese Fokussierung auf die Gebäudephotovoltaik auch vielleicht ein bisschen zurückzustellen. Wie stehen Sie zu der Diskussion? Sehen Sie ein Argument für die gebäudeintegrierte Photovoltaik, auch wenn sie teurer ist?
Ja, in jedem Fall sehe ich da ein Argument. Denn die Spitzen haben wir ja, weil die Anlagen alle im optimalen Winkel nach Süden zeigen, sage ich jetzt mal. Ne? Und dann entsprechend diesen Mittagspeak oder den Sommerpeak entsprechend reinfahren. Dadurch, dass wir ja quasi bei der bauwerksintegrierten Photovoltaik schon mal, wenn wir jetzt bei der Fassade jetzt mal bleiben, ja schon mal im Winkel in die Vertikale gehen, reduzieren wir natürlich das sowieso ganz erheblich. Ne? Wir haben ja da, der Vorteil ist, dass man bei der Anbringung von Photovoltaik in dieser Position übers Jahr das eher so ein bisschen ausmittelt. Man hat im Winter mehr, wenn die Sonne hochsteht, hat man mehr Ertrag. Wenn die Sonne tief steht, im Winter hat man mehr Ertrag, im Sommer, wenn die Sonne hoch steht, weniger. Und das levelt sich über das Jahr so ein bisschen aus. Und das nimmt genau diese Spitzen, die Problematik gewissermaßen auch darstellen. Und meines Erachtens, weil Sie gesprochen haben von Fokussierung auf Gebäude, die gibt's ja gar nicht. Die Fokussierung, würde ich eher sagen, war wirklich auf das Billige, war auf die Freiflächenanlage. Aber das führt natürlich jetzt inzwischen ein bisschen dazu, dass es die ersten Widerstände gibt, dass die Leute die Landschaft nicht entsprechend belasten wollen mit Freiflächenanlagen, dass Leute das ein bisschen als optische Beeinträchtigung der Landschaft empfinden und hat natürlich auch das Problem, dass meistens die Produktion irgendwo aufgebaut wurde, wo der Strom gar nicht gebraucht wird, wo man dann die Übertragungsleitung entsprechend alles wieder hinlegen muss. Am Gebäude hat nun immer normalerweise den Vorteil, dass dort auch Energie verbraucht wird. Das heißt, ich erzeuge sie dort, wo ich sie brauche. Das ist erstmal das Allerwichtigste. So haben wir überhaupt, sage ich mal, als angefangen. Unser Gedanke war, am Beispiel der Messe München, wo 100% dessen, was wir produzieren, auch direkt auf der Messe verbraucht wird, wo es keinen Moment des Jahres gibt, wo die Messe weniger Energie braucht, als wir erzeugen, da haben wir gesagt, das ist doch, so muss es sein. Solche Standorte brauchen wir, da muss das Ganze angesiedelt werden. Das sind vor allen Dingen dann natürlich Gewerbe, Industriehallen, da muss es rein. Und da müsste meines Erachtens ein Fokus drauf gelegt werden, das haben wir bisher noch nicht. Und wenn man das tun würde, dann hätte man A, kein Problem mit den Leitungen, man würde den Strom zum großen Teil dort verbrauchen, wo er erzeugt wird. Und man hat eben bei der Fassadenanbringung durch die etwas schlechteren Erträge, die man hat, dann tatsächlich den etwas systemstabilisierenden Effekt, dass man es übers Jahr gleichmäßig verteilt und damit auch die Abnahme besser machen kann. So würde ich das sehen.
Glauben Sie, dass die gebäudeintegrierte Photovoltaik ihre Nische von alleine verlassen kann oder gibt's tatsächlich oder braucht sie Förderung oder Anforderungen aus dem Baurecht, sagen wir mal, dass man große Bürogebäude oder größere Gebäude mit Photovoltaik belegen muss?
Also ich bin jetzt in diesem Themenbereich jetzt schon letztlich über 20 Jahre dabei. Deswegen würde ich sagen, ja, sie bräuchte Förderung, sie bräuchte, sie braucht noch einen Hebel, um aus der Nische zu kommen. Denn so, wie wir das bisher gemacht haben, durch Kommunikation, durch Institutionen, durch Beratung, sieht man ja, es reicht nicht. Wir bleiben in dieser Nische. Es ist nicht abgestorben, es werden Projekte realisiert, aber wir bleiben in der Nische. Wir kommen nicht raus und gerade wenn man dann noch dazu vergleicht, wie die andere Standard-PV sich entwickelt hat, dann sind wir da, dann kommen wir da nicht mit. Das heißt, was fehlt, ist tatsächlich der Wille, da was umzusetzen. Ich würde das gar nicht mal unbedingt in Fördergelder umlegen, sondern es wäre ein Signal von den Kommunen, vom Bauministerium notwendig, einfach zu sagen, wir wollen, dass sowas realisiert wird. Und das reicht normalerweise schon. Die klare Artikulation dessen, man will das. Es muss sein, wir müssen uns bei jedem Gebäude um den CO2-Fußabdruck Gedanken machen, wir müssen Richtung Klimaneutralität umbauen. Wenn das kommuniziert würde als Signal, würde das meines Erachtens der Hebel sein, um das Thema voranzubringen. Das erfolgt so nicht und deswegen ja, läuft das so ein bisschen stiefmütterlich irgendwie hinterher. Und da sehe ich momentan auch nicht die Entwicklungen, die das befördern. Wir hatten die Hoffnung, ich hatte es ja schon mal gesagt, dass die EU mit ihren Richtung Plus Energie, Null Energiegebäuden, dass diese Vorgaben, die ja eigentlich genau in die Richtung gehen, dass das zünde. Das muss die Umsetzung bringen. Das war 2019, als das kam. Wie man sieht, es gelingt tatsächlich, diese Vorgaben immer so zu verwässern, dass sie dann keine Auswirkungen haben und im Prinzip wir bei dem Status haben wie jetzt. Richtung Plus-Energiehäuser denkt kaum jemand in Deutschland, auch Null-Energie spielt jetzt nicht so die große Rolle. Da würde meines Erachtens ein klares politisches Signal, wir wollen das, das muss so umgesetzt werden, wir müssen an die Gebäude gehen, die Kommunen müssten da in Vorbildfunktion gehen. Das wäre meines Erachtens das, was gefordert ist. Und da werden sowieso vielleicht komplett neue Ansätze einfach auch mal. Das Bauen, das Bauwesen ist ja eine sehr traditionelle Branche, die sich auch schwer tut, sage ich mal, Innovationen aufzugreifen. Viel soll eigentlich immer gern so gemacht werden, wie man es immer gemacht hat. Und da wäre wirklich einfach notwendig, dass man da jetzt mal einen Schritt weiterkommt. Und wir müssen ja was tun. Wir haben das Thema, die Mieten steigen. Wir müssen uns Gedanken machen, wie kann man billig bauen. Auch da gibt es ja inzwischen neue Konzepte, die zum Beispiel solares Heizen ganz anders sehen. Wir haben sowieso, wir leben ja in einer zunehmenden Elektrifizierung, Mobilität und so weiter. Ich glaube, das wird auch beim Heizen kommen, dass wir auch elektrisch heizen. Wir reduzieren den Wärmebedarf immer mehr durch gute Dämmung. Wir haben den Klimawandel, der sowieso die Temperaturen ansteigen lässt und es wärmer wird bei uns. Das heißt, wir haben weniger Heizbedarf und dann wird man vielleicht auch auf einfache Lösungen zurückgreifen können, die zum Beispiel dann mit einer PV-Fassade oder mit der Gebäudehülle aus PV und elektrischen Direktheizmöglichkeiten, Infrarot, gibt unterschiedliche Ansätze, wie man das machen kann, glaube ich, auch dieses Thema revolutionieren können. Und das hätte einen Vorteil, man hätte nicht die hohen Aufwendungen für die hohe Gebäudeausrüstung, für wassergeführte Heizsysteme, sondern könnten da die Kosten erheblich reduzieren und könnte den Weg in Richtung billiges Bauen gehen.
Herr Flade, vielen lieben Dank. Ganz viele interessante Ansätze, ganz viele Denkanregungen, denke ich, waren dabei. Und ich hoffe mal, dass sich die viele zu Herzen nehmen und wir noch viele schöne gebäudeintegrierte Photovoltaikprojekte sehen. Danke, dass Sie heute da waren.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. War mir eine große Freude. Dankeschön.
Bevor Sie jetzt ausschalten, noch ein Hinweis auf unser neues Magazin, das am 5. Mai erschienen ist. Wie immer erhalten Sie mit dem Code PODCAST10 10% Rabatt aufs Abonnement und Einzelheft. Darin geht es um den Wert der Flexibilität und die Frage, welche Möglichkeiten private Haushalte und Gewerbebetriebe haben, Einspeisespitzen zu vermeiden und damit auch die Nichtvergütung nach dem neuen Stromspitzengesetz und wie sie auch von den neuen Möglichkeiten am Strommarkt profitieren können, seien es dynamische Tarife oder zeitvariable Netzentgelte. Dafür werfen wir einen detaillierten Blick auf die Möglichkeiten von 40 Energiemanagementsystemen, die auf dem Markt angeboten werden, und wir aktualisieren unsere Heimspeicherübersicht inzwischen mit fast 900 Produkten. Im zweiten Schwerpunkt geht es um den Bau von Batteriegroßspeichern und die Frage, wie auch Unternehmen aus der Photovoltaikbranche, mittelständische Unternehmen, Betreiber, EPCs an dem Boom teilhaben können. Passend dazu noch zwei Veranstaltungshinweise. Am 12. Juni fragen wir in einem PV Magazine Webinar Plus, wo bleiben die Großspeicher, und diskutieren mit der Fachanwältin Margarete von Oppen die Hürden wie Baugenehmigung, Netzanschluss und Baukostenzuschuss. Sie wird erläutern, welche Regeln für welche Speicher gelten und wie man mit seinem Projekt wieder vorankommt, wenn es zwischenzeitlich festzustecken scheint. Und außerdem richtet PV Magazine gemeinsam mit der Conexio PSE am 16. Juli das erste Battery Business und Development Forum in Frankfurt am Main aus. Hier vermitteln Experten an einem Tag kompaktes Wissen rund um Batteriespeicher in Deutschland und in anderen europäischen Ländern, zum Beispiel in Italien. Und es gibt am Vorabend noch einen Empfang zum Networking. Weitere Informationen zu Inhalten und zu den Kosten finden Sie auf unserer Webseite www.pv-magazine.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.